Herzlich willkommen zu Folge 8
von Mörder Queens.
Ja, hey, Nina. Nina, Folge 8. Krass,
Wahnsinn.
Oder? Hättest du das gedacht damals an Silvester, wo wir uns überlegt haben, so langsam, oder im Januar war das, glaube ich, dass wir starten.
Das ist schon krass, ne?
Folge 8, nicht
schlecht. Die Zeit vergeht.
Ja, Nika, oh, und was gibt's Neues in Sachsen?
In Sachsen, die Sonne scheint. Wir haben ja gerade überall so diesen Blütenstaub. Ist das bei euch auch so schlimm?
Ja, auf den Autos schon.
Ja, also wenn ich draußen schreibe, dann ist mein Laptop immer ganz schnell dann so mit diesem gelben Blütenstaub voll. Das nervt übelst, ne?
Absolut. Ich habe auch neulich im Garten von meinem Freund geschrieben und der hat Rasen gemäht und dann ging das ruckzuck, weil dann die ganzen Pollen aufgewirbelt wurden.
Wahnsinn,
ja,
ne?
Mein Laptop sah aus wie paniert, aber ja.
Aber ich liebe es, dass das Wetter jetzt wieder schöner wird. Und
Frühling.
Ach, ich genieße es.
Ja. Also wenn ich nicht so viel arbeiten müsste, könnte ich das noch mehr genießen. Aber ich bin ja gerade so in den letzten Zügen vom Lektorat von meinem neuen Buch und bereite noch eine Serie für einen neuen Verlag vor und es ist etwas stressig.
Sehr cool. Ja. Da müssen wir unbedingt drauf anstoßen, ne? Wenn du dann mal wieder bei mir bist, dass das geklappt hat. Ich freue mich da total für dich.
Sobald dieser Vertrag unterschrieben ist mit dem neuen Verlag, werde ich es auch öffentlich machen und dann stoßen wir an.
Machen wir Party.
Ja.
Aber wie schön. Ich bin auch so in den letzten Zügen von meinem aktuellen Manuskript jetzt. Frage nicht. Wenn dann der Abgabetermin dann näher rückt und man denkt so, oh, sind ja nur noch 30.000 Wörter, die man zu schreiben hat, ne?
Oh Mann.
Dann kommt schon mal leichte Panik auf. Ich merke jetzt auch schon richtig, dass das Handgelenk wehtut. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich mir jetzt keine Sehnscheidenentzündung hier zulege in den letzten Zügen, ne?
Solltest du aufpassen.
Aber das Ende ist in Sicht. Ich bin auf der Zielgeraden.
Das ist doch super. Gute Nachricht für uns alle.
Genau.
Okay, Nika, was hast du denn heute für uns?
Disclaimer.
Triggerwarnung.
Heute geht es vermehrt um das Thema Vergewaltigung. Falls euch das irgendwie triggern sollte, überlegt euch bitte, ob ihr diese Folge nicht lieber überspringen wollt.
Heute erzähle ich euch von Frederick und Rosemary West. Ihr merkt schon, sind wieder ein paar Zungenbrecher-Namen für mich. Und zwar der Fred, ich nenne ihn jetzt Fred, weil es einfach auszusprechen ist. Walter Stephen West wird am 29. September 1941 in einem mittelenglischen Dorf in Herefordshire geboren. Seine beiden Eltern sind Landarbeiter und bekommen nach ihm noch 5 weitere Kinder. Aufgrund der ärmlichen Verhältnisse haben sie an manchen Tagen nichts zu essen. Und der Fred arbeitet mit seinem Vater zusammen auf dem Feld. Da muss ihm dann schon mitmachen. Der Vater ist LKW-Fahrer und soll seine jüngere Schwester missbraucht und den Sohn zum Inzest gezwungen haben. Also nicht seine jüngere Schwester, sondern die jüngere Schwester vom Fred natürlich, ne?
Ach so. Und die beiden zusammen, oder wie? Okay.
Also der Vater, der hat praktisch die Schwester von ihm missbraucht und hat seinen Sohn, also den Fred, dazu angehalten, auch mit seiner Schwester zu schlafen.
Oh Gott, was ist das für eine Familie?
Ja, schlimm, ne? Nach eigenen Angaben soll das Kind seiner Schwester auch von Fred gewesen sein. Also ist schon krass, ne?
Ach du Scheiße.
Mit 15 Jahren verlässt er die Schule und wird bereits in jungen Jahren als Kleinkrimineller aktenkundig. Also so kleine Diebstähle und mal da eine Schlägerei. Und er wird Gelegenheitsarbeiter. Mit 17 Jahren hat er einen Motorradunfall, bei dem er sich einen Schädelbasisbruch und eine Beinfraktur zuzieht. Und daraufhin liegt er auch eine Woche im Koma. Und Leute, so die mit ihm zu tun haben oder damals hatten, haben beschrieben, dass er danach irgendwie verändert war. Ob es nur an der Kopfverletzung lag, ne, die er sich dazugezogen hatte, oder im Koma, ne, keine Ahnung, was da vielleicht irgendwie
kaputt ist, ja.
Mit einer Rolle spielt. Ja, also auf jeden Fall hätte sich seine Persönlichkeit verändert und er sei aggressiv geworden.
Aber das hört man ja oft, dass wenn jemand sich wirklich den Kopf irgendwo hart aufschlägt, dass er dann irgendwie brutal wird, dass dann irgendwas verletzt wird, wodurch die Empathie leidet.
Das ist tatsächlich Wesensveränderung.
In vielen Fällen, die wir hatten oder die andere Podcasts hatten, so gewesen, dass es so ein Zeichen dafür ist, okay, danach war der anders und viel brutaler als vorher.
Ja. Und 2 Jahre später stürzt er von einer Feuerleiter und liegt abermals 24 Stunden im Koma. Und ja, zu dieser Zeit war er schon unberechenbar gewesen. Also in seinem Kopf ist da wahrscheinlich irgendwas bei diesen Unfällen kaputt gegangen. Und dann noch diese Kindheit mit diesem Vater, ne, der ihn da zu solchen Dingen gezwungen hat, die hat ihn eben dann geprägt. Mit 20 entgeht er knapp einer Anklage wegen Kindesmissbrauchs an eine mit der Familie befreundeten 13-jährigen Mädchen. Ja, kennst du ja nicht anders, ne?
Ja, wahrscheinlich ist es einfach gelerntes Verhalten, ne?
Genau. Kann sich nehmen, was er will, so nach dem Motto. Er ist dann sehr uneinsichtig und da ihm ein Arzt epileptische Anfälle attestiert, wird er als unzurechnungsfähig angesehen.
Okay.
Etwas später lernt der kleine Mann mit dem lockigen schwarzen Haar und den langen Koteletten, ja typisch damals so für die Zeit, Catherine Burnett Costello kennen, genannt Rena. Fred ist ihr gegenüber dann schon ziemlich am Anfang der Beziehung schon gewalttätig. Und deshalb beendet sie den nach wenigen Monaten die Beziehung und kehrt in ihre Heimat Schottland zurück. Ja, sie stammt von dort. Was sie jetzt genau dann dort gewollt hat oder ob sie dort eine Zeit lang dann mit ihren Eltern gelebt hat, das habe ich jetzt nicht so richtig rausbekommen. Zumindest ist es eben dann wieder vorbei und sie kehrt in ihre Heimat zurück. Aber im Sommer 1962 reist sie wieder an und die Beziehung der beiden lebt erneut auf. Obwohl er ja gewalttätig zu ihr war, ne? Sie heiraten 1962. Damals ist Rena erst 18 Jahre alt und arbeitet als Kellnerin.
Okay, und wie alt ist er?
Ja, der war geboren, ich muss nochmal hochscrollen, ich glaube, der ist 20, ne?
Also 62.
Moment, der ist 41, war er geboren.
Ja, dann ist er 21, ja.
21, genau. Ja, die Ehe ist bald wieder unglücklich, weil Fred sie betrügt und gewalttätig ist und daraufhin betrügt auch sie ihn mit einem asiatischen Busfahrer.
Was man halt so macht als Rache.
Von diesem wird sie schwanger und bringt ihr erstes Kind, eine Tochter namens Charmaine, zur Welt. Ich sage ja diese Namen.
Okay, das ist bestimmt gar nicht aufgefallen, weil Asiate und so.
Ja, stimmt. Freds Eltern gegenüber behaupten die beiden, das leibliche Kind sei an einem plötzlichen Kindstod gestorben und sie hätten dieses Kind adoptiert, weil eben zu sehen ist, dass das Mädchen eine asiatische Abstammung hat.
Mein clever ist eigentlich
ja, und die hatte sagen, ja, sie war ja nur schwanger, ne, dann hieß die ganze Zeit von ihm und jetzt mussten sie ja dann irgendwie erklären, weil es eben nicht zu übersehen war, dass das Kind nicht von Fred war.
Also wirklich, das ist schon sehr gewiegt.
Ja.
Das arme Kind.
1964 wird dann ihre gemeinsame Tochter Anne-Marie geboren. Das ist dann das leibliche Kind von Fred. Die Familie lebt einige Zeit auf einem Wohnwagen-Campingplatz in der Nähe von Gloucester. Und wegen der Armut und da sie ihre beiden Töchter auch vernachlässigen, werden die Kinder aber vorübergehend in Fürsorge übergeben. Wo ich jetzt so im Nachhinein auch denke, ach, wären sie nur dort geblieben.
Ja.
Frederik hält seine Frau dazu an, als Prostituierte zu arbeiten.
Nein.
Damit sie sich auf diese Weise am Unterhalt der Familie beteiligt.
Genau. Hat er nicht gemacht.
Ach, doch hat er.
Du Scheiße. Was ist los mit der Welt?
So ein Mann musst du haben, ne, Nina?
Traummann.
Ey. Ja, und zu dieser Zeit lernen die Wests Anna McFall kennen und freunden sich mit der 17-Jährigen an. Ja, jetzt ist auch was Dramatisches passiert, und zwar der Fred, der fährt mit so einem Eiswagen herum, ne, und verteilt Eis, ja, an Haushalte, klingelt da und...
Oh Gott, was man so einen Pädophilen machen lässt. In England. Zur damaligen Zeit. Was ist los?
Ja. Und dabei passiert aber eben wirklich was Tragisches, weil er da also ungewollt natürlich, ne, ein Kleinkind überfährt. Entweder wo er mal rückwärts gefahren ist oder es stand vielleicht nah am Wagen und er ist dann wieder losgefahren und dieses Kind stirbt. Es ist echt tragisch. Und ja, das ist natürlich sein Ruf dann auch als Eisverkäufer auch dahin. Also den Job kann er an den Nagel hängen. Und sie ziehen dann auch deswegen dort weg, weil eben immer, ja, er hat schlechtes Gerede, ne? Er hat dieses Kind überfahren und deshalb nimmt er dann 1964 einen Job in einem Schlachthaus an.
Gott, viel besser.
Und sie arrangieren die noch minderjährige Anna McFall, mit der sie sich ja schon angefreundet hatten, als Kindermädchen. Und mit ihr zusammen ziehen die Wests und mit ihren zwei Kindern nach Gloucester.
Entschuldigung, ich lache, aber ich glaube, es heißt Gloucester, aber es ist nicht so schlimm.
Ja, ja, ich denke es auch wieder.
Nicht so schlimm.
Ist alles gut. Ich muss ja auch schon immer schmunzeln, bevor ich es vorlese.
Ich bin mir jetzt noch nicht 100% sicher, also wahrscheinlich sagt jetzt irgendein Hörer, nein, das muss ganz.
Also sie sind halt weggezogen, ne? Ja. Ihr wisst ja trotzdem, was ich meine.
Also nach Gloucester, Gloucester oder Gloucester, man weiß
wie
es nicht.
Wie auch immer, genau.
Man weiß nicht.
Dass die Ehe immer mehr zerrüttet, reist seine Frau ohne die Kinder zurück in ihre Heimat Schottland. Und der Fred, der lebt nun weiter mit seiner Anna McFall, also mit diesem Kindermädchen zusammen und schläft auch mit ihr.
Also Alter, was ist das für ein Typ?
Ja, also in dieser Familie, ich sag dir, das war auch hier da jetzt durchzublicken, weil da waren die Töchter und das war die Stieftochter und da war wieder ein Kindermädchen. Und also das war echt nicht so einfach. Klar. Nochmal vielen Dank, René und Klaus, ohne euch, ne?
TKKG. Wär's
schwierig geworden. Also wäre es noch gar nicht so weit, den Fall jetzt vorzutragen.
TKKG-Gruppe.
Die haben ja wieder ganze Arbeit, genau, Arbeit geleistet, die beiden. Vielen, vielen Dank. Als Anna Anfang 1967 von ihm schwanger wird, verlangt sie, dass er sich von Rena scheiden lässt und sie heiratet. Also Rena ist ja wieder in Schottland, ne? Aber Fred möchte das nicht und löst das Problem auf seine Weise.
Oh nein,
im Juli 1967 erwürgt er Anna, schneidet ihr wie bei seinen späteren Opfern Finger und Zehen ab und begräbt sie auf einem Feld in Sichtweise des Hauses.
Oh,
und sie war schwanger, ne?
Crazy. Ich hab's geahnt, aber, ne.
So geht's schon mal los. Die Rena, die kehrt zu ihm zurück, warum auch immer, ich versteh's nicht. Und im Januar 1969 will sie ihn aber wieder verlassen und dieses Mal auch die Kinder mitnehmen. Und das passt ihm natürlich auch nicht in den Kram. Der will die Kinder nicht hergeben. Und deshalb erwürgt er sie und begräbt sie neben der Leiche von Anna McFall.
Moment mal,
die... ein anderthalbes Jahr später.
Okay, also die Rena erwürgt er oder die Kinder? Die Rena.
Die Rena, die Rena. Hm. Weil er die Kinder ja nicht hergeben wollte.
Oh mein Gott, ja.
Ne?
Kranker Typ.
Hm. Und seinen Freunden erklärt er, dass Rena ihn wieder verlassen habe. Also ist er dann auch nichts Neues mehr, ne? Und die glauben ihm das natürlich dann auch, weil es ja schon mehrfach so war. Ja, danach lebt der Fred auf verschiedenen Campingplätzen. Und als er für eine Firma Backwaren ausfährt, lernt er die damals 15-jährige Rosemarie Pauline Letz kennen. Ein hübsches Mädchen mit großen braunen Augen und einer Pagenkopffrisur. War damals zu der Zeit gerade in.
Mhm.
Sie entstammt einer schwierigen Familie. Die Mutter leidet an schweren Depressionen und der Vater ist schizophren. Und er tyrannisiert und misshandelt seine Frau und sucht ständig nach Gründen, um auch seine Kinder zu schlagen. Also sie hat eben wirklich auch schon ja, keine gute Kindheit hinter sich und das bleibt natürlich auch für ihre Entwicklung nicht ohne Folgen. Schon während ihrer Schulzeit ist sie sehr aggressiv. Und als sie Fred kennenlernt, zieht sie sehr schnell zu ihm und seinen Töchtern in den Wohnwagen und bringt im Oktober 1970 die erste gemeinsame Tochter namens Heather zur Welt. Diese Namen, Nina. Also es geht rucki zucki bei dem, ne? Also
ja, ja. Nichts anderes, aber das waren halt die Zeiten.
Mhm. Aber ich kann es auch nicht verstehen. Also wenn ihr Zeit habt, googelt mal bitte nach Frederick West. Diese Koteletten, ich meine, gut, das war damals in, ne? Und diese Frisur und also, ich hätte jetzt an dem Mann nichts Anziehendes finden können. Schaut ihn mal an. Muss er auch sehr klein gewesen sein.
Hm? Du wärst sicher vor ihm gewesen, ist doch schon mal was.
Ja, das stimmt.
Nicht
Nina, du wieder.
Nicht anziehend gefunden, ist doch gut. Ja, aber so ein Wohnwagen
1900,
ist ja auch nicht ja. So besonders groß, oder? Das war wahrscheinlich eher so ein Trailer, wie so in einem Trailerpark. Das ist wahrscheinlich.
Genau, richtig, richtig. Hm. So typisch englisch, ja. 1972 heiratet er Rose, obwohl die Ehe mit der ermordeten Rena nie offiziell geschieden wurde. Gemeinsam ziehen sie in Gloucester oder wie auch immer in ein Reineckhaus mit Rauputzfassade und grün gestrichenen Fensterrahmen. Es liegt in der Cromwell Street 25, die später traurige Berühmtheit erlangen wird.
Aber immerhin schon mal ein Upgrade, stimmt. Ne? Aber wahrscheinlich, ja gut, sonst würden wir diese Story ja nicht machen, es wird noch schlimmer kommen, ja.
Während Fred wegen der Ansammlung kleinerer Delikte ein Jahr im Gefängnis sitzt, kommt Rose nur schwer mit ihren Stieftöchtern klar und misshandelt die Mädchen. Und eines Tages eskaliert es und sie tötet ihre Stieftochter Charmaine.
Also die Älteste. War das ja, mit die genau. Asiatin?
Mit dem, genau, genau. Also nicht Fred, sondern die Rose tötet das Mädchen.
Wie krass, diese armen Kinder, die haben noch nicht genug durchgemacht. Und, ja.
Und nach Freds Freilassung zerteilt er die Leiche. Also hat ihr wahrscheinlich keine Vorwürfe gemacht.
Krass.
Und betoniert sie im Fußboden des Hauses ein. Auf seinen Wunsch hin, Nina, beginnt sich Rose zu prostituieren.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Das habe ich jetzt schon in vielen Fällen oder gehört oder in anderen Podcasts. Warum?
Ja. Also. Im Keller des Hauses entsteht ein Pornostudio, in dem später gefoltert und gemordet wird. Rosemary bringt 6 weitere Kinder zur Welt, darunter sind 3 von Freiern.
Nein.
Was für Verhältnisse.
Aber gab es da noch nicht Kondome in der Zeit? Also.
Tja, frag mich nicht.
Ja, nee, ich stelle keine Fragen mehr.
Unverständlich.
Es ist schon vorbei bei mir, ja.
Nein, stell weiter Fragen, aber ich meine,
ja.
Also unvorstellbar, oder?
Also wie kann man das auch als Frau machen? Ich meine, es gibt doch andere Wege, Geld zu verdienen. Jesus. Tja. Warum lässt man
das? Er hatte eben immer nur irgendwelche einfachen Jobs, wo jetzt nichts weiter bei rumkam, ne? Und dann musste halt die Frau mithelfen. Und da er da noch mit drauf stand und gern noch mit zugeguckt hat, wenn es ging, dann hat sich doch angeboten.
Ich weiß nicht. Also es wäre das Letzte, was mir einfällt. Ich habe eine Liste an Ideen, was, wie man noch Geld verdienen kann, was mir Spaß machen würde. Aber das steht auf gar keinen Fall da drauf. Es gibt so viele Möglichkeiten. Warum macht man sowas?
Ja, ja. Ja, sie hätte ja auch nicht zustimmen brauchen, ne?
Sie hätte nicht zustimmen brauchen. Sie hätte sagen können, oh, sie macht einen anderen Job, sie macht, keine Ahnung, einen Abschleppdienst auf oder irgendwas. Zu der Zeit gab es ja auch schon Möglichkeiten, richtig gut Geld zu verdienen mit einer guten Idee oder mit einem guten Job, wo man auch gar nicht so viel Bildung für brauchte.
Richtig. Ende 1972 zieht die 17-jährige, sehr attraktive Caroline Owens mit Zustimmung ihrer Eltern als Kindermädchen zu den West.
Oh nein, ich ahne Böses.
Hatten auch keine Ahnung, ne, wo sie ihre Tochter dahin geben. Ja, damit sie sich eben um die Töchter des Ehepaars kümmert. Aber sie fühlt sich schon bald sehr unwohl in dem Haushalt. Ne? Die merkt eben immer schlechte Stimmung, wie die auch mit ihren Kindern umgehen und Streit. Ja, dann geht es auch noch los, dass das Ehepaar anzügliche Bemerkungen über ihre Brüste macht. Und Fred erklärt ihr, er kenne Techniken, die die sexuelle Lust einer Frau steigern würden. Also das hat er eben dann Angst gemacht, ne? Und die Caroline ist schockiert und kündigt das Dienstverhältnis.
Hätte ich auch gemacht.
Na? Als sie am 6. Dezember 1972 gegen 23 Uhr von einem 20 Kilometer entfernten Pub per Anhalter nach Hause fahren will, also die Caroline, ne, die er gerade gekündigt hat, hält ein grauer Ford vor ihr, in dem Frederick und Rosemary West sitzen. Sie bieten ihr an, sie nach Hause zu fahren. Ja, trotz Bedenken akzeptiert sie, aber kaum hat sie auf der hinteren Sitzbank Platz genommen, setzt Rosemary sich neben sie und während der Fahrt beginnt sie, Carolines Kleid zu öffnen, ihre Brüste zu streicheln und mit der Hand zwischen Carolines Schenkel zu reiben. Ey, Leute.
Mir ist auch gerade ein bisschen schlecht.
Ja. Der Fred erkundigt sich, wie sie sich anfühle. Also, ich komme da nicht drüber weg, echt. Wir hatten ja schon mal ähnlich, ne? So ein paar, die da so gemeinsam, wie man als Frau auch so drauf sein kann, echt.
Ja, und Leute, echt, steigt nicht in Auto, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt. Nee. Also echt vertraut auf euer schlechtes Gefühl im Bauch. Also wirklich.
Sie wusste ja auch schon, ne, wie die drauf waren und hat gekündigt, aber tja.
Lieber nach Hause laufen oder Bus nehmen.
Ja. Als sie daraufhin zu schreien anfängt, hält er an, beugt sich über den Sitz nach hinten und schlägt sie so lange, bis sie bewusstlos ist. Also sowas Brutales auch, ne? Sie binden dem Mädchen die Hände auf dem Rücken zusammen und umwickeln ihren Kopf mit einem breiten Klebeband. Zu Hause angekommen, entfernen sie es wieder, ziehen das Mädchen nackt aus und legen es in dem besagten Kellerraum, ne, aufs Bett. Während Caroline von Rose an den gespreizten Beinen festgehalten wird, züchtigt sie Fred mit einem 5 cm breiten Ledergürtel. Dann entkleidet sich auch Rose und beginnt, Caroline zu küssen und oralen Sex mit ihr zu haben. Oh, diese Frau ist so widerwärtig, echt. Mhm. Fred nimmt seine Frau derweil von hinten. Ohne Worte, Nina.
Das ist wirklich schwierig, ja.
Und in der Nacht wird Caroline gefesselt und geknebelt und von Fred mehrfach vergewaltigt.
Übel, mir ist echt
anschließend, schlecht, ja, verspricht er ihr, sie gehen zu lassen, wenn sie wieder zu ihm zurückkommt und bei ihm wohnt. Andernfalls würden sie sie finden und töten. Ey. Und unvorstellbar, wie man zu sowas fähig sein kann, ne? Eben auch diese Rose, ich komme nicht drüber weg. Also wie krank muss man sein, echt. Ja, am Morgen gelingt es Caroline, während sie Rosemarie zum Waschsalon begleitet, im Gedränge zu entkommen. Bei der Polizei gibt sie die scheußlichen Einzelheiten ihrer Peinigung zu Protokoll.
Immerhin hat sie überlebt.
Ja, die Spuren der Fesselung an den Handgelenken und die Strieben zwischen ihren Beinen werden fotografiert. Und deswegen haben ja die Beamten dann auch keinen Anlass, den Angaben des geschockten Mädchen nicht zu glauben, ne, oder daran zu zweifeln. Das Ehepaar West wird verhaftet und verhört. Ja, der Fred, der erklärt, er würde sich der Körperverletzung schuldig bekennen, wenn die Anschuldigung wegen Vergewaltigung, die er eben abstreitet, fallen gelassen wird. Und das würde dem Mädchen eben auch die Qual einer Aussage vor Gericht ersparen, wirft er dann mal noch mit so ein, ne? Das Gericht von Gloucester lässt sich auf diesen Handel ein und verurteilt das Ehepaar lediglich zu einer Geldstrafe von 25 Pfund pro Anklagepunkt.
Nein! Okay, das ist wahrscheinlich trotzdem irgendwie 500 Euro oder so, die wir jetzt haben, aber trotzdem, also die müssen nochmal nachdenken, was da noch alles passieren kann. Die machen ja genauso weiter.
Nun können Rose und Fred weiterhin ungestört ihren abartigen Neigungen nachgehen. Ich kann es nicht fassen, echt.
Unfassbar.
Beide mögen sadistische Handlungen und finden Gefallen daran, Mädchen bei Sexspielen zu foltern. Rose teilt nicht nur Freds Bedürfnisse und Fantasien, nein, sie übernimmt häufig sogar die Initiative. Als gleichwertige Partner billigen und rechtfertigen sie die perversen Handlungen des anderen.
Ich verstehe das nicht. Ich kann solche Leute nicht verstehen. Ich meine, man muss sich doch im Klaren sein, dass das irgendwann auffliegt und dass man dann den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Das ist doch nicht wert. Ach, ich verstehe das nicht.
Vor allem diese Töchter, ne, die Kinder, die müssen doch mitgekriegt haben, was dort bei ihren Eltern abging, oder?
Stimmt.
Also auch wenn die da im Keller waren oder so, aber also.
Das waren doch 7 Kinder.
Und die wurden halt auch, ne, misshandelt und werden einfach nur Angst gehabt haben und geschwiegen haben. Also würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen.
Aber die Situation ist ja, die sind im Keller und über denen sind 7 Kinder im Haus. Das heißt, waren 7 oder 8, ne, am Ende.
In den kommenden Jahren nimmt sich Rosemarie eine Reihe von Liebhabern. Aber es zieht sie auch zu jungen Frauen hin. Unter einem anderen Namen sucht sie in einschlägigen Zeitungen nach Sexkontakten. Und dann gehen sie auch schon so weit, dass sie die oberen Stockwerke im Haus mit billig möblierten Möbeln einrichten und die dann auch mitnutzen. Also nicht mehr nur den Keller, sondern direkt ihr Haus mit einbeziehen, ne? Zimmer im Haus.
Okay.
Betone, wo ja diese Kinder mitwohnen, ne?
Ja, also sind noch irgendwie 8 Kinder oder? Oh Gott.
Ja. Es entsteht also eine Art Pension, in der Dutzende von Teenagern beiderlei Geschlechts für jeweils kurze Zeit wohnen. Im obersten Stock gibt es ein Schlafzimmer mit einem geschnitzten Himmelbett, einen mit rotem Samt ausstaffierten Salon und mit einer Bar wie in einem Bordell. Hier empfängt Rose die Männer, die Fred in Pubs für sie aufgabelt. und er sieht ihr bei ihren Sexspielen zu und macht mit der Kamera Pornoaufnahmen.
Ekelhaft.
Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob sie die jetzt nur dann privat für sich genutzt haben oder ob er sie dann auch auf irgendeiner Internetplattform eingestellt hat. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich nichts darüber gefunden.
Also die sind ja wahrscheinlich irgendwie geldsüchtig oder haben auch keinen anderen Job. Dann nehme ich jetzt mal an, dass sie das gemacht haben. Aber halt nur, was irgendwie halbwegs legal war, oder? Also die können jetzt ja nicht die minderjährige Vergewaltigung da irgendwo hochladen. Aber die normalen Spielchen.
Also das ging ja jetzt um seine Frau und mit ihren Freiern dann sozusagen. Ja. Ja? Also da waren jetzt keine Minderjährigen im Spiel.
Ja, damit kann man bestimmt gut Geld machen. Also nehme ich mal an, dass sie das irgendwo verbreitet haben als Videokassetten oder was man damals hatte. Mhm.
Aber ihr Haus dient auch weiterhin dazu, ihr immer stärker werdendes Bedürfnis, junge Frauen zu quälen, zu befriedigen. Mit ihrem Auto fahren sie umher und locken ihre Opfer mit zahlreichen Tricks in den Wagen. Die meisten sind eben nicht misstrauisch, weil neben Fred eben auch eine Frau im Auto sitzt. Ne?
Fatal.
Wenn es ein Mann allein gewesen wäre, ne, dann aber durch die Rose denkt man sich halt nichts dabei. Ne? Vielleicht wollen sie nach dem Weg fragen und...
Da gibt es mehrere solche Fälle. Also Leute, passt auf, das ist muss nicht ein gutes Zeichen sein, wenn da zwei Leute drin sitzen.
Wir hatten ja nur schon mehrfach, ne, dass auch Frauen da ordentlich mit dabei sind.
Viele Fälle so in der Art, ja.
Häufig werden die Opfer schon unterwegs missbraucht und dann im Haus weiter misshandelt und gefoltert. Das Haus ist voll von Ketten, Fesseln, Peitschen und ledernen Masken. Am Anfang geht es Morden schnell. Später zögern Fred und Rose das Toten hinaus, um das Vergnügen zu steigern. So abartig, echt. Im Sommer 1973 ermorden die beiden die junge Linda, deren Nachname ich nicht aussprechen kann. Es tut mir leid. G-O-U-G-H. Ja, danke, Nina. Die zerstückelten Leichenteile begraben sie unter der Garage. Im November 1973 entführen sie die 15-jährige Carol Ann Cooper und töten sie ebenso wie nur einen Monat später die Studentin Lucy, die fast eine Woche lang entsetzlich gequält wird.
Oh Gott.
Die verstümmelten Leichen werden im Keller begraben. Und nach beiden Frauen wurde wirklich intensiv gesucht, aber es gab eben keine Verbindung zum Ehepaar West.
Okay, die hatten also einen Keller mit irgendwie noch dem normalen Erdboden drin und haben die dann da begraben.
Ja.
Shit.
Ja, wenn sie das dann so verfolgt haben, ne, wie die dann gesucht wurden.
Ja, klar. Und wenn die keine Verbindung zu der Familie West hatten, ist es natürlich schwierig, das rauszufinden.
Ja. Ja. Ey, über wie viele Jahre sich das ja dann auch gezogen hat, ne? Naja. Ich erzähl mal weiter. 1977 zieht die 18-jährige Shirley zu ihnen. Eine frühere Prostituierte mit bisexuellen Neigungen. Also sie ist gerade 18, man kann sich auch vorstellen, was die dann schon so durchgemacht hat in ihrem Leben, ne? Wenn sie jetzt schon mit 18 sich prostituiert. Fred schwängert sie und tötet sie. Ihre Leiche mit dem ungeborenen Kind begräbt er im Garten. Also im Keller ist dann langsam kein Platz mehr.
Das ist so widerwärtig.
Anfang 1979 wird Allison gefangen, gefoltert, getötet und ebenfalls im Garten begraben. 1987 ereilt das gleiche Schicksal auch die gemeinsame Tochter Heather.
Nein, oder?
Ja. Also die haben sich auch in ihren Kindern vergangen. Also mit Sicherheit haben die nicht nur misshandelt, sondern sie ist damals 16 Jahre alt, als ihr Vater sie umbringt, in der Badewanne zerteilt und im Garten vergräbt. Also Nina.
Furchtbar, oder?
Es sind Menschen trotzdem, ja, ne, die das machen. Also ich komme nicht drüber weg. Ey, nee. Ja, und 22 Jahre lang fällt niemandem etwas auf. Die meisten Leute reden über die West sogar, ja, dass es freundliche, nette und umgängliche Leute wären. Aber dann, Anfang 1994, verbreiten einige Kinder aus der Nachbarschaft das Gerücht, unter der Terrasse des Hauses wäre die Tochter der Wests, also die Heather eben, begraben. Das war, glaube ich, so, dass dann irgendein Kind von den Wests da mal so was hat angedeutet.
Okay.
Und dann machte das natürlich ganz schnell die Runde. Ja, die Polizei wird informiert und beginnt mit Nachforschungen. Und am 26. Februar 1994 ist in der Daily Mail zu lesen, ich zitiere, gestern Abend wurde ein Ehepaar verhaftet, nachdem die Polizei auf der Suche nach dessen vermisster Tochter den Garten umgegraben hatte. Heather West verschwand vor ungefähr 7 Jahren, damals war sie 16 Jahre alt. Ihre Eltern, der 52-jährige Frederick West und die 40-jährige Rosemary West, haben sie jedoch nie als vermisst gemeldet. Laut Aussage der Eltern verließ sie das Haus aus freiem Willen. Das Ehepaar wurde zum Verhör auf das Polizeirevier gebracht. Die Durchsuchung des Reihenhauses in der Cromwell Street in Gloucester soll heute fortgesetzt werden. Das war damals der erste Zeitungsartikel dazu.
Okay.
Ja, man findet im Garten hinter dem Haus die zerstückelten und enthaupteten Leichen von 3 Frauen, darunter auch die älteste Tochter. Und nach langen Verhören gesteht Frederick West, sie allein getötet zu haben. Also er nimmt seine Frau in Schutz, ne?
Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei dem Psychopathen.
Ja. Daraufhin wird Rose gegen Kaution freigelassen. Als auch die anderen beiden im Garten vergrabenen Leichen identifiziert sind, stellt sich die Mordkommission die Frage, wie viele Opfer gibt es eigentlich? Das Haus der West wird bis ins kleinste Detail durchsucht. Fußböden und Wände werden aufgerissen und Dach und Keller freigelegt. Ja, kannst du dir vorstellen, was zum Vorschein kam, ne?
Ja.
Selbst den hartgesottenen Ermittlern verschlägt es die Sprache, denn das Haus ist ein Friedhof. Unter den vielen gefundenen weiblichen Leichen finden sich 6, bei denen es Hinweise auf einen Kopfverband mit Klebestreifen gibt. Also wie bei der Entführung, ne, von der Caroline, wo sie ihr ja dieses Kreppband ja, ums Gesicht gewickelt hatten. Und in diese Masken war vorn ein dünner Plastikschlauch eingeführt, der zur Nase führte, das Atmen ermöglichte und die Opfer eine Zeit lang am Leben hielt.
Widerlich. Oh.
Also kann man sich vorstellen, wie die gefoltert haben.
Ja, ne? Todesangst, das ist schlimm.
Du kriegst ja auch Panik, also wenn dein Gesicht komplett zugeklebt ist und du nur mit so ja, Plastikschläuchen, ne? Also, oh, Nina. An den früheren Wohnorten von Fred fanden sie weitere Leichen, darunter auch seine erste Ehefrau, die Rena, und seine Tochter Charmaine. Ja, und bei den Verhandlungen genießt es der Fred sichtbar, im Mittelpunkt der Untersuchungen zu stehen. Also jetzt ist er so ein bisschen der King, ne? Jetzt ja. Fühlt er sich wahrscheinlich stark.
So typisch für so einen Psychopathen, ja.
Ja, er gibt weitere Taten zu und schildert, wie er die Mädchen aufgegabelt und in seinem Kombiwagen mit nach Hause genommen hat. Er behauptet, sie hätten selbst mit ihm harten Sex haben wollen. Und dabei seien sie dann unglücklicherweise gestorben.
Na klar, alle 10 oder wie viele das waren.
Rose habe davon nichts gewusst. Also er nimmt die echt in Schutz, ne? Und aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Birmingham schreibt er seiner Frau einen Liebesbrief. Tja, am 23. Dezember 1994 wird Anklage wegen Mordes in 12 Fällen gegen ihn erhoben. Auch die Rose wird erneut verhaftet. Aber während der Verhöre stellt sie sich als Opfer ihres gewalttätigen Mannes dar. Also er nimmt sie in Schutz, ne? Und sie haut ihn aber eigentlich noch so richtig in die Pfanne.
Er ist ein bisschen wie bei unserem Fall Barbie und Ken, ne?
Ja. Genau. Sie sei zu keiner Zeit seine freiwillige Helferin gewesen und habe von den Morden nicht das Geringste gewusst. Und als Fred das erfährt, dass seine Frau sich gegen ihn stellt und jetzt sogar gegen ihn aussagt, ne, und sich von ihm abwendet, hängt er sich am 1. Januar 1995 in seiner Zelle mit einem Bettlaken. Das hat er dann nicht verkraftet.
Oh Gott.
Also das Gefängnispersonal versuchte noch vergeblich, ihn wiederzubeleben. Der Verteidiger von Rose fordert, dass sie nun auch gegen sie in 10 Fällen erhobenen Mordanklagen aus Mangel an Beweisen und wegen der permanenten Berichterstattung der Medien fallen gelassen wird. Ein fairer Prozess sei gegen seine Mandantin nicht mehr gewährleistet, gibt er an. Also Verteidiger, dafür müsste er auch geboren sein, um diesen Job zu machen, oder?
Ich könnte das nicht.
Also du weißt selbst, ne, die sind schuld und musst aber dich dafür einsetzen und so tun, als wären sie es nicht. Also. Der Prozess beginnt am 3. Oktober 1995 unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit. Er dauert 8 Wochen. Eine Reihe von Zeugen belasten Rose schwer, darunter die Caroline und die Stieftochter Annemarie. Und gerade ihre Aussage ist besonders erschütternd, denn sie schildert, wie sie seit ihrem 8. Lebensjahr von ihrem Vater vergewaltigt und auch von ihrer Stiefmutter sexuell missbraucht wurde. Im Alter von 13 habe sie ständig mit Rose Liebhabern schlafen müssen, wobei ihr Vater zugeschaut und sie hinterher häufig mit einer Schachtel Pralinen belohnt habe. Ey.
Kranke, kranke Familie.
Ja. Der Verteidiger gibt in seinem Plädoyer Fred West die alleinige Schuld an den Morden. Und dafür, dass Rosemarie West an den Morden beteiligt war, gäbe es keine Beweise. Sie sei daher frei zu sprechen. Die Geschworenen beraten 13 Stunden. Und am 22. Oktober 1995 befinden sie Rosemarie West einstimmig in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig. Ey, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, dann... Ach, zum Glück.
Alter, ja. Wie krass. Ich gucke mir gerade Bilder an von denen.
Ja, ja. Ja. Ne? Am 20. November 1995 wird Rose zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ja, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hat es in den 25 Jahren ihres grauenvollen Wirkens noch viel mehr Opfer und Morde gegeben. Du kannst ihm sagen, das Ehepaar beging ein Vierteljahrhundert lang bestialische Frauenmorde, ne? Ohne dass es irgendjemandem aufgefallen ist. Und die entsetzlichen Taten des Mütterpärchens wurden viel zu spät und auch nur zum Teil gesühnt. Frederick und Rosemarie West zählen zu den größten Serienkillern der Kriminalgeschichte.
Ja, es ist krass, ja, ne? Und das wird auch irgendwie House of Horror genannt. Es ist crazy, ja. Ja, ich habe auch von dem Fall mal gehört, aber ich wusste die Details jetzt nicht so krass. Oh, es ist echt widerlich.
Also so die genauen Details hat man dann auch gar nicht gefunden. Ich glaube, sie haben meistens so getötet, dass sie erwürgt haben, ihre Opfer. Aber letztlich war ich dann auch froh, dass ich das dann gar nicht so bis ins kleinste Detail alles recherchieren konnte. Weil es reicht ja so schon zu, ne?
Ja,
man hat ja schon ein Bild, was die da ja, ihren Opfern angetan haben. Ey, so schlimm, echt.
Und wie man da gar keine Empathie haben kann. Also ja, gut, meine Theorie ist jetzt, dass der bei dem seinem Hirn ist irgendwas durch den Unfall kaputt gegangen, dass der diese Empathie verloren hat. Das hört man ja öfter, so einen Schlag auf den Kopf. Dann verliert man irgendwie, geht dann irgendwas kaputt. Und dann sind die so brutal, weil die kein Mitgefühl mehr haben, also keine Empathie. Und manchmal ist es ja so, dass man dann jemand anderen da so voll in seinen Wahn reinziehen kann. Und dann hat er vielleicht die Rosemarie, ja, keine Ahnung, spekulativ jetzt, ne? So mit in seine grausame Welt mit reingezogen. Dann war das für sie the new normal, also die Normalität. Aber dass sie das an ihren eigenen Kindern, also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, weil es ist ja oft so, die lassen dann die Kinder in Ruhe, aber mit fremden Kindern oder so, keine Ahnung, ne? Die eigenen Kinder sind ja...
Ne? Also als Kind in dem Haushalt deiner Eltern lebst und mitkriegst, was dort abgeht und ja selbst mit dran bist, ne? Oh.
Ja,
also, unvorstellbar. Echt. So grausam.
Und dann töten ja noch 2 Kinder, also ich glaube dann 8 haben überlebt oder so, ne?
Das ist ja auch, das war ja den Kindern mit Sicherheit klar, dass die nicht einfach weg waren, ne?
Ja,
also in welcher Angst die auch permanent gelebt haben, ne?
Hm.
Oh Mann.
Es ist Nina. Wirklich eine ganz fürchterliche Geschichte, also wahre Geschichte leider auch, ja. Crazy.
Bring uns bitte mit deiner Verschwörungstheorie auf andere Gedanken.
Soll ich mal weitermachen, ja? Ich habe auch am Ende nicht nur einen Fun Fact, sondern 3 Fun Facts. Vielleicht kann ich die Stimmung damit heben heute.
Bis heben.
Genau. Ja, ich habe heute eine Verschwörungstheorie für euch. Seid ihr bereit?
Mhm.
Und zwar habe ich den Teheran-Zwischenfall für euch. Ja, also es geht um Teheran, also die Stadt in Iran. Man sagt auch das Teheran-Projekt, glaube ich, manchmal dazu. Ich weiß auch nicht genau, warum es Projekt heißt, denn entweder eine ganz große Verschwörungstheorie, wo viele mit drin hängen, oder? Naja, ihr werdet schon sehen, was es ist. Ich will noch nicht zu viel verraten. Spannung erzeugen. Genau. Also es ist kein abstrakter Codename, es geht tatsächlich um die Stadt Teheran. Hm. Und zwar geht es genau gesagt um die Nacht vom 18. September 1976. Denn da gehen, also es ist stockdunkel, mitten in der Nacht, mehrere Anrufe beim Tower des Flughafens Mehrabad in Teheran ein. Die Anwohner Teherans melden darin, also richtig viele Anwohner, melden ungewöhnliches Licht über der Stadt, also irgendwelche Lichter. Und das sind richtig viele Anrufer, okay, die das sehen. Also mega ungewöhnlich, das muss auch für den Tower eine krasse Nacht gewesen sein, sonst ruft da niemand an oder so. Und da rufen ja, so viele Leute an und sagen, oh, was ist das da, irgendwelche voll komischen Lichter. Ja, und das ist voll die Ausnahmesituation und alles andere als gewöhnlich. Und der diensthabende Flughafenleiter ist Hossein Piruzzi und auch er kann das Objekt durch sein Fernglas ausmachen. Seiner Beschreibung nach ist es ein helles weißes Licht mit einem roten Licht in der Mitte. Und sowas ist halt mega ungewöhnlich. Also ja, was ist das? Also sowas hat man noch nicht gesehen. Und nach Weitergabe der Informationen an den zuständigen Luftwaffengeneral, also auf dem Flughafen gibt es auch so einen Militärflug, Zeuge, so wie ich das verstanden habe, wird gegen 0.30 Uhr ein Phantom F4 Abfangjäger zur Aufklärung gestartet. Also Militär, Abfangjäger und Zweisitzer. Und der muss allerdings ganz schnell umkehren, weil sobald er auf diese Lichter zufliegt oder auf dieses Licht mit Rot, fallen die Systeme aus. Also total crazy. Oh, und der muss umkehren, sonst, ja, also er muss irgendwie eine Notlandung und zurück und ja. Ja, dann wird ein zweiter Abfangjäger losgeschickt, weil es könnte ja auch ein Zufall sein oder ich weiß nicht, was man sich gedacht hat. So, okay, also einer muss jetzt notlanden, gut, schicken wir mal einen zweiten, vielleicht war es ja nur Zufall. Und der besteht auch aus zwei, also aus einem Piloten, einem Navigator, also der Navigator sitzt hinten, sozusagen der Co-Pilot. Mhm. Und die können diesen Jet, in diesem Jet und die können das Objekt auch sehen. Ja, und was die beiden aber noch nicht wissen, ist, dass diese Abfangjagd ganz anders ablaufen wird als geplant. Ja, die beiden. Mhm. Ich habe mir dann nämlich ein Interview mit denen angesehen. Das ist crazy. Gut, also nochmal der Reihe nach. Ihr Job ist es also, auszukundschaften, zu verjagen oder abzuschießen. Ne? Man weiß jetzt ja auch nicht, sind das vielleicht die Russen oder keine Ahnung.
Ja, ja.
Ja, und als sich dann dieser Abfangjäger mit den beiden Piloten dem Objekt nähert, fällt wieder Bordelektronik aus und auch die Kommunikation mit dem Tower. Also Schock, alle Lichter sind aus, nichts geht mehr und die haben auch keine Funkverbindung mehr.
Das ist schon echt seltsam.
Ja, also es ist, niemand weiß, was da los ist, auch noch nie so vorgekommen. Ja, und wer sitzt da jetzt genau drin? Also der Pilot der Maschine ist Major Parvez Jafari. Wir nennen jetzt ab jetzt auf Jafari. Und sein Navigator und er, die nähern sich dem Licht und die können das Objekt auch visuell bestätigen. Also die sagen beide, ja, da ist ein Licht und es sieht nicht aus wie ein normales Flugzeug. Jafari beschreibt das Objekt später als hell leuchtend und intensiv in verschiedenen Farben blinkend. Und auf dem Weg zum Objekt hätte dieses mehrmals sprunghaft seine Position über eine größere Entfernung verändert. Also es ist wie so über den Himmel gesprungen, was ja eigentlich nicht möglich ist. Also wie so ein paar Mal Schallgeschwindigkeit. Tsching, tsching. Ja.
Ja, ja.
Und das Bordradar konnte das Objekt laut Aussage von Pilot und Navigator erfassen. Also 76 hatte man schon Radar, natürlich hatte man seit dem Zweiten Weltkrieg, aber es war jetzt auch, glaube ich, nicht so wie heute. Das komme ich später nochmal drauf zurück. Als sich der F4 dem Objekt nähert, fällt wie gesagt die Bordelektronik aus und laut Jafari löst sich dann eine kleine Lichtkugel aus dem Objekt und fliegt auf den Jet zu. Voll der Albtraum, weißt du.
Ja, ja.
Blipp, kommt so eine kleine Lichtkugel und schießt so auf dich zu, musst du dir einfach mal vorstellen. Jafari hält das zunächst für eine Rakete und versucht es mit einer wärmesuchenden Rakete abzuschießen. Also da kannst du ja so eine Rakete so einloggen, hier, da ist irgendwas.
Das sieht dann immer Folge dem, ne?
Genau, ja.
Ja.
Aber der Versuch scheitert halt auch am Ausfall der Waffensysteme, also die funktionieren auch nicht mehr. Und es muss eine ganz schreckliche Situation gewesen sein, also es ist ja total crazy, wie so einem Albtraum und die hatten halt Todesangst, die beiden da im Chat. Ja. Mhm. Aber ja, what the fuck, ne? Also ich habe mir ein YouTube-Video mit einem Interview mit dem Jafari angesehen und da erzählt er die Story aus seiner Sicht. Okay, ich fange da jetzt.
Schau ich dann mal.
Ja, also es ist ein sehr schlecht im Englisch. Ich weiß nicht.
Oh Gott, okay, ich schaue es nicht.
Also er spricht jetzt auch nicht so super Englisch. Ich finde auch der Interviewer, der spricht noch schlimmeres Englisch eigentlich. Gut. Also der Jafari beschreibt das UFO, also man sagt ja einfach ein unidentifiziertes Flugobjekt, UFO, als Objekt mit vier bunten Lichtern an den Seiten, also wie so eine Raute. Und an jeder Spitze der Raute ist ein rotes Licht, dann an der nächsten Spitze ein blaues, grün und gelb. Und dazwischen ist aber nicht wirklich was zu erkennen, also keine feste Masse, also irgendwie sehr merkwürdig. Und er fliegt, wie gesagt, darauf zu, richtet die Nase des Kampfjets und auch den Radar direkt darauf aus. Also er sagt immer, er lockt sich darauf ein oder so, wie man das in dieser Militärsprache so sagt. Und ja, dann ist eben dieses unbekannte Flugobjekt und das springt plötzlich immer um 10 Grad nach rechts. Also er verfolgt das, Jafari, und muss sich auch immer um 10 Grad nach rechts drehen. Also ist total unwirklich. Die fliegen da irgendwie so wie bei den Iran und verfolgen das Ding und das springt immer nach rechts. Um 10 Grad und er muss sich ständig den Kurs neu einstellen. Und das, er meint, es ist irgendwie super schnell, voll ungewöhnlich und eigentlich kann er es gar nicht einholen, ohne auf Schallgeschwindigkeit zu gehen und es ist mega seltsam. Und dann erzählt er auch, dass das Ding in einem Moment 26 Meilen entfernt von ihm war. Und es gelingt ihm dann auch 25 Meilen aufzuholen. Also der Abstand zwischen den beiden war noch 25 Meilen. Und dann schaut er auf sein Radar. Ja, also langsam konnte er es aber plötzlich mal so ein bisschen einholen und schaut dann auf sein Radar. Aber in dem Moment, als er sieht, okay, nur noch 25 Meilen, ist schon, er denkt schon ein bisschen nur super. Und in dem Moment springt es wieder auf 27 Meilen Abstand zurück. Also irgendwie in einer halben Sekunde ist das Ding um 2 Meilen gesprungen. Das ist eigentlich total unmöglich. Aha. Also eine Meile ist auch 1,6 Kilometer. Also es ist in einer halben Sekunde über 3 Kilometer gesprungen. Also das kann eigentlich nicht sein. Nee. Danach fliegt also nicht von wieder ganz gleichmäßig. Ja, also er sagt, das kann eigentlich nicht sein. Auch nicht in dieser Höhe kann es nicht sein. Und ja, dann fliegt es wieder gleichmäßig. Ja, und der Pilot wundert sich noch darüber. Und während er sich so darüber wundert, bemerkt er eben ein helles, riesiges Licht, was ich eben schon mal gesagt habe, halb so groß wie der Mond, sagt er. Und das sinkt von dem UFO auf Horizontniveau und kommt dann auf ihn zugeschossen, wie ich eben schon gesagt habe. Also an dieser Stelle sind wir jetzt wieder wie eine Art Rakete. Und Jafari bekommt Angst und fragt sich, ob da irgendwas auf ihn abgeschossen wurde. Und er wählt dann eben seine Rakete, kann die aber nicht abschießen wegen Ausfall der Systeme. Ja, und das Objekt kommt näher und näher. Oh, und Jafari sagt so, Gott, also er hat sich dann nur so überlegt, soll er einen Schleudersitz nehmen? Aber es ist halt so, wenn er einen Schleudersitz nimmt, er und sein Co-Pilot, dann würden die nach oben abgeschossen. Und wenn dann die Rakete auf den Jet trifft, würde ja alles in einem riesigen Feuerball explodieren und die würden von oben wahrscheinlich in den Feuerball reinsinken.
Also nützt dir das gerade gar nicht.
Ja, also er denkt, es ist eigentlich zu gefährlich. Er versucht erstmal einen Zickzackkurs zu fliegen, um da irgendwie auszuweichen. Und denkt sich aber noch so, ja, aber wenn das so auf 4 bis 5 Meilen sich nähert, dann müsste er vielleicht doch irgendwie während dem Zickzackkurs springen und hoffen, dass dann irgendwie der Feuerball weit genug weg ist. Ja. Und er schaut dann auch in dem Moment nach unten, also er macht den Zickzackkurs und dass diese Rakete, also er nimmt an, dass es eine Rakete ist, ist ungefähr so auf 6 Uhr, also wenn man sich so die Uhr, nee, auf 4 Uhr, wenn man sich so die Uhr vorstellt, also so ein bisschen rechts hinten kommt es auf ihn zu gerade. Und er schaut dann nach unten, weil er will ja irgendwie wissen, wo er landen könnte, wenn er jetzt im Fallschirm springt. Und dann schaut er wieder nach oben. Und in dem Moment ist das Licht weg. Und das ist so, what the fuck?
Okay.
Und dann sagt der Co-Pilot hinter ihm, ja, das ist jetzt auf 7 Uhr. Das ist also richtig krass gesprungen von 4 Uhr auf 7 Uhr. Also von rechts so halb hinten auf 7, ziemlich weit hinten. Also wenn man sich so die Uhr vorstellt. Und ja, tatsächlich, das Ding ist gesprungen. Und diese Mondrakete, so kleines mondhelles Licht und das große Mutterlicht sozusagen oder das Mutterschiff, wenn man jetzt mal von einem Schiff ausgeht, das befindet sich auf 11 Uhr, also fast so ziemlich vorne von den, und Jafari sieht dann also
Wie groß muss man sich das ungefähr vorstellen? War das irgendwie beschrieben, wie die das jetzt von der Größe her wahrgenommen haben?
Ja, also aus seiner Sicht ist ja wie gesagt diese Rakete oder was er für eine Rakete hält, so halb so groß wie der Mond. Na gut, der Mond kann ja mal größer, mal kleiner sein. Und das hat sich ja aus dem großen Mutterschiff gelöst. Also das ist schon relativ groß. Ah. Also kann ich auch nicht genau sagen, weil das ja immer so ein 25-Meilen-Abstand oder so fliegt.
Ne? Ja, ja, ja.
Ja, auf jeden Fall vereinen die sich dann plötzlich wieder. Also die Rakete kehrt zum Mutterschiff zurück, keine Ahnung. Also es ist mega merkwürdig. Und ja, dann kommt aber wieder eins auf ihn, wieder so ein helles Licht auf ihn zugeflogen und umkreist den Abfangjäger. Also wie so, ich stelle mir das wie so ein Glühwürmchen vor, das so neugierig ist und den so umkreist. Also mega ja, crazy. Ja. Und als es ihn so umkreist, also die haben, also als es weg war, dieses andere Licht, dann hatten die wieder kurz Funkverbindungen zum Tower und die Geräte konnten sich auch einigermaßen wieder erholen und er musste nicht nur so blind fliegen. Und jetzt kommt dieses Glühwürmchenlicht, aber es ist auch schon ziemlich groß und umkreist ihn und dann bricht wieder der Kontakt zum Tower ab. Aber der Tower kann das auch sehen. Ja, ne? Also so ein Licht und dann, das ist schuld daran, dass hier Systeme ausfallen also und hier die Funkverbindung abbricht. Und ja, und der Tower kann das halt also, auch sehen.
Genau, der Tower kann es sehen, die beschreiben das und mehrere Leute hatten wegen diesem Licht da angerufen. Ne?
Ja, genau. Also es ist schon mega crazy. Und also ich versuche das später zu erklären, aber ich finde gerade dieses Umkreisen, das kann niemand erklären. Also das sehen ja wirklich so viele Menschen, dass da wie so eine Lichtkugel die umkreist. Und dann bitten die auch um Rückkehr zum Flughafen, als sie mal kurz wieder irgendeine Funkverbindung haben. Und die bekommen auch die Genehmigung. Ja, und dieses runde Objekt verfolgt dann aber die zwei bei ihrem Sinkflug und circa 20 Meilen Entfernung. Also das ist schon noch da. Ja, und
aber jetzt nicht direkt bedrohlich, sondern mehr so neugierig. Ja, also, ich gucke jetzt mal, wo die hinfliegen.
Ja, ich stelle mir das so vor, wie so ein kleines Glühwürmchen. Gut,
wie so ein größer. Schnatz. Von Harry Potter.
Genau. Also wie so ein riesiges Glühwürmchen. Jetzt guck mal, was ist da los? Was machen die da so? Wie sehen diese Menschen aus?
Ja, genau.
So stelle ich mir das irgendwie vor. Ja. Und was auch wirklich merkwürdig ist, also der Jet landet dann, der fliegt auf den der macht sich auf den Rückflug und dann funktioniert auch die Bordelektronik wieder. Und komisch ist aber, dass der Pilot diesen Teil nach der Landung vergisst und erst als er die Tower-Kommunikation anhört, später, nachdem er gelandet ist, diese Aufzeichnung, erinnert er sich wieder an dieses Licht, das ihn verfolgt hat. Also der hat das erst irgendwie vergessen, als hätte ihn jemand so manipuliert, dass er das vergisst, diesen Teil, dass dieses Licht, dieses kleine Licht ihn so umkreist hat. Das hat er vergessen, er hat noch dieses große Schiff im Gedächtnis. Ja, okay, also er fliegt zurück, wie gesagt. Kommen wir nochmal da zurück. Und bei der letzten Linkskurve vor der Landebahn, bevor er so landen will, sieht er plötzlich ein weiteres Licht vor sich. Und er denkt sich dann, ja, ist vielleicht ein Flugzeug, ne? Und fragt den Tower, was hier ein zweites Flugzeug zu suchen hat in diesem Teil des Flughafens. Und da ist irgendwie gleich der Berg. Und das ist irgendwie voll merkwürdig, dass da so nah am Berg ein Flugzeug ist. Und der Tower sagt dann, nee, das ist doch gar kein Flugzeug. Also, so, hä? Und,
also auf dem Radar war nichts zu sehen.
Ja, das sehen die jetzt nicht vom Tower. Und dann sagt der Jafari, dass er genau da drüber geflogen ist. Also so genau oben drüber. Und er und sein Co-Pilot sehen beide das Objekt. Und das kommt ihnen so vor, als sie genau darüber sind, wie so ein längliches Ding, wie so ein Lineal, aber natürlich viel größer, mit zwei Lichtern an den Enden und in der Mitte eine kleine, schwach beleuchtete Kabine. Man sieht aber keine Person da drin oder auch kein Alien, wenn man so will, also man sieht nichts.
Ja.
Also total merkwürdig, ich habe auch gedacht, bei dem Interview, also... Ja, oder sie sehen es vielleicht nicht, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es so, dass man niemanden da drin erkennt oder ferngesteuert. Kann auch sein. Ja, und dann machen die eben den finalen Kurswechsel und setzen zur Landung an. Ja, und dann plötzlich sieht er links von sich wieder das Mutterschiff, also diese vier bunten Lichter. Und das entfernt sich aber und ist jetzt schwebt so direkt über der Stadt heran oder so ein bisschen davor, so im Suburbs, also so bei den Dörfern davor. Und fliegt so ein bisschen außerhalb wieder und dann löst sich ein Licht plötzlich von diesem Mutterschiff und das fällt so Richtung Boden hinab, also wieder so eine Lichtkugel fällt so Richtung Boden auf, also beziehungsweise vor die Stadt in die Wüste vor der Stadt und Jafari hält so den Atem an und erwartet voll die Explosion und hat so Bedenken, oh Gott, hoffentlich kracht das nicht auf dem Dorf und so. Das passiert aber nicht, die Lichtkugel bleibt nämlich kurz über dem Boden hängen, also es gibt keine Explosion. Und so nah über dem Boden, dass der Jafari sogar den Sand erkennen kann, sagt er. Und das gibt er dann in einem Report an den Tower wieder. Und der Tower sieht diese beiden Objekte auch. Und der schickt den Jafari dann so hin und sagt so, Abbruch, keine Landung. Flieg mal dahin, der Arme, ey, der hat noch nicht genug mitgemacht. Ja. Also Jafari und der Co-Pilot müssen im letzten Moment wieder abdrehen, wollten ja eigentlich gerade landen und nähern sich wieder dem Mutterschiff und diesem komischen Ding, was sich da gerade auf die Wüste fast so draufgesetzt hat. Ja, und dann nähern die sich und es gibt wieder Funkstörungen und flackernde Instrumente im Cockpit und der Jafari, der kann einfach nicht mehr und denkt sich so, what the fuck, und er dreht einfach um. Und der Tower fragt dann, was er da macht und der, als er dann weit genug weg ist und die Funkstörung wieder aufhebt, sagt er dann, ja, es ist schwierig, weiter ranzukommen, geht einfach nicht, hier fällt alles auf, aus und ja. Und während sie dann zurückfliegen, hören sie noch so wie so ein Notsignal, so eine Sirene, also aber mega ungewöhnlich, weil das auch überhaupt nichts ist, was am Flughafen so klingt, also keine normale Sirene, die sie so kennen vom Flughafen und später erfährt der Jafari auch, dass andere Piloten auch die Sirene gehört haben und gemeldet haben. So, was ist das? Das ist plötzlich voll laut.
Ja.
Ja, und ja, wie gesagt, der Tower kann die beiden Objekte noch sehen, also dieses Mutterschiff und das, was so über der Wüste schwebt, auch noch während er landet. Und dann nach der Landung von Jafari und seinem Co-Pilot rennt er schnell zum Tower. Und in dem Moment, wo er dann ankommt, sind die Lichtobjekte aber plötzlich weg, also der Tower sagt, ja, die sind ganz plötzlich gestartet und verschwunden gerade. Ja, also es ist mega merkwürdig. Und das Ganze
hat sehr.
Eine Stunde und 20 Minuten etwa gedauert.
Ja. Es gab ja auch so viele Zeugen, ne?
Ja, mitten in der Nacht. Gut, am nächsten Morgen.
Wann war das nochmal vom Jahr her?
In welchem Jahr? 76. 1976 war das, ne? Ja, 18. September.
Drohnen gab es da ja noch nicht, ne? So Drohnen. Mhm. So.
Also
aber die können ja auch nicht so springen.
Ja. Also jedenfalls hatten wir Menschen noch nicht diese Technologie. Man weiß nicht, ob das andere Planetenbewohner hatten. Man weiß es schon nicht. Wie gesagt, ich glaube schon daran, dass es irgendwo noch intelligentes Leben in diesem Universum gibt. Also sehr merkwürdig, wenn das nur unser Planet Leben hervorgebracht hätte. Ja, also genau. Dann kommen wir zum nächsten Morgen. Also das ist ja dann, die sind nicht blöd, die lassen es nicht auf sich beruhen. Am nächsten Morgen nehmen die, sobald es hell ist, einen Helikopter und fliegen zu dieser Stelle in der Wüste, wo das Objekt so drüber geschwebt ist. Und sie kreisen dann eben auch über diese Stelle. Also der hatte ja vorher ungefähr die Koordinaten durchgegeben, der Jafari, und wissen, wo das ist. Und da ist aber absolut nichts zu sehen. Da ist nur reine Wüste. Da ist keine verbrannte Erde, nix, ja. Keine anderen Farbschattierungen im Sand. Also ganz normal. Und sie landen dann und schauen sich genauer um, aber können wieder nichts erkennen, also keine Veränderung. Ja, und dann fliegen die zur nächsten Siedlung und fragen da die Bevölkerung, ob die was gesehen haben. Die sagen alle nein, nur ein einziger Mann sagt, er habe eine Sirene gehört, aber als er aus dem Haus ging, hat er nichts mehr gesehen, also nichts Ungewöhnliches.
Ja, ja, ja.
Also das ist mega crazy, finde ich, dieser Bericht.
Ja, ist es.
Das haben doch viele Menschen gesehen. Und es ist ja auch merkwürdig, dass er so einen Teil vergessen hat. Also könnte mir auch vorstellen, wer immer das war, ob das jetzt Russen waren oder Alien, die haben vielleicht auch Gehirne manipuliert, dass sie das vergessen haben. Keine Ahnung. Ja, dann gibt's halt... Das
ist seltsam.
Ja, also das ist dann halt, dieser Bericht geht da auch ein bisschen um die Welt. Und neben den Aussagen von dem Major Jafari und eben diesem Flughafenleiter, der das von dem Tower beobachtet hat, ist dieser Fall auch durch einen Bericht des US-Verteidigungsnachrichtendienst, der Defense Intelligence Agency, DIA, dokumentiert. Natürlich haben sich die Amerikaner da schön eingemischt. Ja, gut, aber die hatten auch zu der Zeit wirklich schon so Forschungen an Extraterrestrials. Also die haben ja wie so Vereine, die sich da um so außerirdische Sichtungen auch gekümmert haben und die verifiziert haben oder als Blödsinn dann ausgewertet haben, genau. Ja,
ja.
Und die haben das eben untersucht, also der US-Verteidigungsnachrichtendienst, und haben dann eben mit Zeugen und Vorgesetzten gesprochen. Ja, und die haben das eigentlich als veritabel klassifiziert teilweise, aber es gibt natürlich auch Zweifler. Also die haben auch gesagt, dieser Fall, meets all the criteria necessary for a valid study of the UFO phenomenon. Also die haben eigentlich gesagt, alle Kriterien sind erfüllt, um das irgendwie als UFO-Phänomen zu beschreiben, ja, also zu klassifizieren. Okay. Ja, danke aber es für gibt halt auch Zweifler, kein Problem. Es gibt Zweifler an dem Fall und das finde ich so krass. Also das Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, CSICOP, keine Ahnung, noch komplizierter ging es nicht, also die paranormale Fälle untersuchen und das heißt heute auch Committee for Skeptical Inquiry, also diese skeptische Untersuchung, die hat eben diesen Falluntersucher Philip J. Klass mit der Untersuchung des Falls beauftragt und der schreibt so einen Bericht, also ich kann das nicht fassen, was da drin steht, er ist nämlich Skeptiker und er sagt, das helle Licht, das über Teheran gesehen wurde, sei der Planet Saturn gewesen. Total plausibel. Genau, der kam, der Planet Saturn, der kam so nah ran und hat auch in allen Lichtern geleuchtet. Ja, und er sagt, also es ist wie so eine schlechte Cover-Up-Story, also er versucht das so zu vertuschen aus meiner Sicht. Und er sagt in dem Bericht, die Ausbildung der Piloten und des militärischen Personals der iranischen Luftwaffe sei zu dieser Zeit sehr schlecht gewesen und die Piloten standen aufgrund des nächtlichen Alarmstarts unter starkem Stress. Ja, genau. Also um 0.30 Uhr, da waren die natürlich total also gestresst und also ich habe mir das Interview angehört, wirklich mit Jafari und er ist ja Iraner, aber er spricht eigentlich, obwohl er relativ schlecht in der Aussprache ist, echt intelligentes Englisch und benutzt viele Fachbegriffe und ist, also ich finde ihn sehr vertrauenswürdig und sowas über ihn zu sagen, finde ich echt krass. Also die Ausbildung sei schlecht gewesen, genau. Also das ist schon voll der Angriff.
Und auch bedankt haben.
Ja, also laut Klaas sind ihre Aussagen daher zweifelhaft. Und ja, der Radarkontakt von Jafaris Jet, also des zweiten Jets, ist für Klaas auf eine Erwartungshaltung und Inkompetenz zurückzuführen. Also wenn ich der Jafari wäre, ich hätte dem so ein Null gegeben. Was ist das? Was ist los? Ja. Ja, und er sagt dann, das sei alles unplausibel und der erste Jet, der wäre zurückgekommen wegen einem technischen Problem, also dass es überhaupt nicht darauf zurückzuführen sei. Und die Systemausfälle des zweiten F4-Abgangjägers, die wären auf einen schlechten Wartungszustand zurückzuführen und hätten nichts mit der Sichtung zu tun. Und die kleineren Objekte, die sie ja immer umkreist haben oder die sie so gesehen haben, diese hellen, mondhellen Objekte, die seien Boliden gewesen. Das, so nennt man sehr helle Meteoren. Also, genau.
Ja,
so,
ja.
Der umkreist auch mal einen Kampfjet, der da so richtig schnell durch die Gegend fliegt. Ja, das kann so ein Meteor schon
super
mithalten. Umkreist es dann ja wie so ein kleiner Mond. Ja, genau. In den Tagen vor dem Ereignis gab es in der iranischen Presse auch mehrere Berichte über UFO-Sichtungen und das hätte dann eben in seinem Bericht, legt er das so aus, dass das bei allen Beteiligten eine Fehlinterpretation der Stimuli begünstigt hätte, weil die hatten davon an seiner Ansicht nach schon gelesen in der Zeitung und in der Nacht hätten die gedacht, ach, das sind bestimmt diese UFOs, die gesehen wurden, also hätten die das beeinflusst, die Interpretation. Und das finde ich so krank, wie er das auslegt. Also total an den Hirn vorbeigezogen. Das, einfach nur, damit man irgendwie die Bevölkerung beruhigt, kommt mir das so vor. Weißt du, die Bevölkerung braucht irgendeine Erklärung und ich gebe der Bevölkerung jetzt irgendeine Erklärung, damit die nicht ausrasten, so, da kommen UFOs und so, ne? Ja, es ist aber keine offizielle Untersuchung bekannt, im Prinzip. Und ja, also ich finde es total krass.
Ja, ich auch.
Ja, also wie das gesagt ist, also manche sagen, ja, das ist wirklich so ein Fall, der wirklich da Rückschlüsse gibt, dass da irgendwie irgendwelche Außerirdischen uns mal so besuchen wollten und mal gucken wollten, was wir so machen. Also wenn wir mal so einen Aufklärungsflieger geschickt haben, sozusagen, was wir hier natürlich auch machen würden, ne? Wenn wir jetzt sehen würden, okay, hier Mond Alpha E bei Saturn könnte irgendwelche Leben beinhalten, wir schicken mal irgendwie eine Rakete hin, ja? Und dann noch irgendwelche kleineren Dinger, die das irgendwie aufklären und vielleicht noch eine Sonde oder weiß ich nicht, ja? Würden wir doch auch machen. Mhm. Also ich finde es sehr plausibel, ja? Ich meine, wie viele Milliarden Planeten gibt es? Ich glaube nicht, dass wir der einzige Planet sind.
Ach, nein, krass. Nee. Sind wir nicht, sind wir nicht.
Nee, genau. Aber zum Abschluss habe ich ja noch Fun Facts Versprochen. Genau. Also ich habe tatsächlich 9 Alien-Funchecks, aber ich habe gedacht, ich teile die auf in 3 Folgen, weil ich mache bestimmt nochmal eine andere Alien-Folge. Ich habe mir schon eine 2. ausgesucht für später, nicht direkt die nächste
okay.
Folge. Fangen wir mal mit, also ich habe mir 9 Favorite Alien-Funchecks rausgesucht und das sind die ersten 3. Seid ihr bereit?
Sind wir. Also,
okay. Das ist jetzt richtig gut, finde ich, also aus meiner Sicht. Die Astronomen Margaret Turnbull und Jill Tarter, also 2 Frauen, von der Carnegie Institution in Washington D.C., haben eine Liste von 17.129 Sternen in der Nähe der Erde zusammengestellt, muss man sich mal vorstellen, die höchstwahrscheinlich ein komplexes, intelligentes Leben aufweisen könnten. Diese 2 Frauen sind crazy, also... Das sind auch voll die Boss-Ladies. Ne? Ich liebe solche Frauen, die sowas machen. Also die einfach so clever sind und dann so Boss-Babes so alles untersuchen und da richtig krass. Also muss man sich jetzt vorstellen, 17.129 Sterne nur in der Nähe der Erde.
Wahnsinn.
Die intelligentes Leben haben könnten. Und die sind auch eben Forscher der SETI, also SETI-Institut. Und die suchen eben nach außerirdischer Intelligenz, also Extraterrestrial Intelligence Institute. Und Fun Fact 2, laut dieser Margaret Turnbull müssen Sterne übrigens mindestens 3 Milliarden Jahre alt sein, damit sich die Lebenszeit entwickeln kann, um eine geringe Masse aufweisen und einen hohen Eisengehalt. Und erst wenn diese 3 Voraussetzungen erfüllt sind, kann sich da Leben entwickeln. Oh, und es werden noch Metalle benötigt, um felsige, erdähnliche Planeten zu bilden. Genau. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann sich Leben entwickeln. Das hat ja wohl auch ein bisschen gedauert, ne? So von den Einzellern bis zum Menschen. Ja, also muss schon mindestens 3 Milliarden Jahre alt sein. Also so neue Sterne, so, wird noch nichts.
Ja.
Ist ja total logisch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, und Fun Fact Nummer 3. An der Spitze der Liste, habt ihr euch jetzt bestimmt schon gefragt, wer für diese Liste mit den 17.129 Sternen an, nach Relevanz oder was am wahrscheinlichsten ist. Also an der Spitze der Liste steht, Trommelwirbel, Epsilon Indi A, ein nur 11,8 Lichtjahre entfernter, dunkler, orangefarbener Stern in unserer Ecke der Milchstraße. Bitte, bitte, sei ein netter Aliens, wenn ihr da drauf lebt und uns jetzt zuhören könnt. Ein Gruß geht raus an die Aliens auf Epsilon Indi A. Ja.
Ein Gruß geht raus.
Ja, wirklich. Aber ich sag's euch, Leute, es gibt wirklich Institute, da komme ich bei meinen nächsten Funfacts drauf, die haben schon Nachrichten an diesen Planeten losgeschickt. Reicht die halt erst in ein paar Jahren, ne? Weil
ich wollte gerade sagen, die sind noch nicht angekommen.
die wissen noch nicht
von ihrem Glück. Die Narischen,
meine ich. Die Aliens wissen noch nichts von ihrem Glück, dass wir denen geschrieben haben. Aber was genau die geschickt haben, das verrate ich das nächste Mal. Die haben nämlich nicht nur Berichte geschickt. Das ist total crazy, was sie sich überlegt haben, die Wissenschaftler.
Das erzählst du uns jetzt erst beim nächsten Mal. Ja. Das kannst du doch nicht machen.
Ja, schreibt uns doch gerne mal bei Instagram, ob ihr an Aliens glaubt oder ob ihr schon mal so eine Erfahrung hattet. Es gibt ja total viele Berichte, wo Menschen davon erzählen, dass die mal entführt wurden, dass da irgendwelche komischen Experimente an denen gemacht wurden und sie dann wieder zurückgebracht wurden. Erzählt uns doch gerne mal, was ihr von Aliens haltet. Ja, das war's eigentlich von mir.
Es war schön. Spannend.
Danke.
Aufreibend. war echt, also schon krass, ne, wenn das mehrere gesehen haben.
Es gibt Berichte darüber. Also die haben nicht alle dieselben Drogen genommen haben. Also ich meine, ganz Teheran oder war da irgendwas im Wasser? Also, komisch. Kann ja nicht sein. Seltsam. Doch am naheliegenden,
sehr, sehr seltsam.
Dass irgendwelche von anderen Planeten uns mal ausspionieren wollten. Ja, würde sagen, das war's.
Ach Mann, schön, dass ihr wieder alle dabei wart.
Ja, cool, dass ihr durchgehalten habt. Und ja, wir wollten uns nochmal bei euch bedanken. Also 8 Folgen mit euch, das ist schon richtig viel. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt natürlich viele Wege. Zum Beispiel, indem ihr eine Bewertung da lasst. Bei Apple Podcasts geht das zum Beispiel. Oder wenn ihr uns folgt auf Instagram, murderqueens.podcast. Und dann haben wir noch auf patreon.com auch eine Murder Queens Support-Seite. da könnt ihr uns monatlich mit kleinen Beiträgen unterstützen und dann bekommt ihr auch so kleine Benefits dafür. Und da wollten wir uns jetzt diese Woche bedanken bei unseren Patrons, auch den neuen und denen, die das Abo oder wie man das sagt bei Patreon, den Benefit gewählt haben, dass sie jede Folge einen Shoutout bekommen. Genau, jetzt möchten wir uns nämlich bedanken bei der Isa.
Vielen Dank, Isa. Wir
Danke
freuen uns.
Isa, für die Unterstützung.
Bei Lena.
Dankeschön, Lena.
Dankeschön.
Unser neuester Patron. Und bei René. Tausend Dank auch an dich.
Vielen Dank. Nein, ist wirklich super. Also, wir freuen uns sehr drüber.
Ja, also das hilft uns auf jeden Fall, die Aufnahmen zu verbessern. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich ein neues Aufnahmeprogramm besorgen, weil wir mit dem momentan mit der Qualität noch nicht so zufrieden sind. Ja, und ja, das ganze Equipment und die monatlichen Kosten. Und wenn Nika und ich uns besuchen, um zusammen aufzunehmen, das ist natürlich auch immer recht kostenintensiv,
sag ich mal. Jetzt dürfen wir es ja bald dann mal wieder, ne? Dass du zu mir kommst, Nina.
Oh, ich freue mich schon so, wenn ich wieder zu dir fahren kann, Nika, nach ins schöne Sachsen.
Ins schöne Sachsen. Weißt du übrigens, wie der Mundschutz auf Sächsisch heißt?
Nee, erzähl mal.
Schnutendeckel.
Das ist ja niedlich.
Habt ihr bei euch da einen bestimmten Ausdruck dafür?
Nee. Ich fühle mich immer so wie so ein Gangster, wenn ich das anhabe, also wenn ich den Supermarkt ausrauben wollen. Jetzt habe ich auch noch von der Leserin so einen bekommen mit Totenköpfen drauf, weil das doch auf meinem einen
Cover
so ein Totenkopf drauf ist. Das sieht wirklich so aus. Und wenn ich den anhabe, habe ich auch das Gefühl, dass mich alle Leute so angucken, so okay, was ist das für eine gefährliche Braut?
Ja. Naja. Ach, ich finde es immer noch befremdlich, aber wir müssen jetzt durch.
Ja, wir kommen.
Es bleibt uns ja nichts übrig, ne?
Ja. Und damit sind wir total am Ende, oder?
Genau so ist es. Wir sehen uns in 2 Wochen, hören wir uns wieder, wir sehen uns nicht, wir hören uns wieder. Oder wenn ihr mögt, schon in 1 Woche, dann bei unserem Übernatürlich-Podcast, exklusiv bei Podimo.
Mhm, genau.
Genau. Und ansonsten bleibt uns dann eigentlich nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit.
Buddy, sag auch noch Tschüss.